Ja, von meiner Seite freue ich mich auch sehr, dass ich hier bei euch in der Atlas-Gemeinde sein kann. Und möchte vielleicht einmal noch kurz sagen, wir sind jetzt seit gut 5 Jahren hier in Reitnau. Und was Miriam gerade vorher erzählt hat, dass man darf ernten, was man nicht gesehen hat, das ist auch stark unser Eindruck gewesen, wo wir auf Reitnau gekommen sind. Da hat es wirklich schon eine lange Tradition von Menschen gehabt, die Gottes Wort klar verkündet haben und wo von jung auf mit Menschen geschafft worden ist. Und das ist wirklich ein ganz tolles Zeichen, dass wir da dürfen sein und wirklich auch sehen, was Gott alles am Tun ist. Mal, wir freuen uns, dass wir da gemeinsam unterwegs dürfen sein im Reich Gottes. Und noch kurz etwas zu meiner Person, also einfach ein paar Daten. Ich habe so einen recht internationalen Hintergrund. Ich habe eine holländische Mutter, einen deutschen Vater und eine schweizerische Frau. Ich bin in Deutschland geboren, in Holland aufgewachsen und habe dann in der Schweiz da studiert. Zuerst noch an der FETA in Basel, dann an der Uni in Zürich. Bin noch beim Pfarrer Sieber in Zürich, habe ich noch bei ihm geschafft. Dann sind wir in Affeltrangen im Thurgau gsi, 6,5 Jahre. Dann 5 Jahre in die Missionsarbeit in Namibia, in Windhoek, wo ich einmal ein theologisches Seminar unterrichtet habe. Und dann sind wir noch mit den Zwischenstationen in Zürich-Unterland, in Steinmauer, sind wir dann 11 Jahre in Umikebibruck gsi und eben jetzt unsere jetzige Station heisst Reitnau seit gut 5 Jahren. Mo? Und ich möchte gern mit euch nachdenken, eine Geschichte aus dem Leben von Jesus. Also Jesus ist der, wo in unserem Zentrum vom Glaubens steht. Und es lohnt sich immer, sich mit Jesus zu befassen, weil wir wollen ja ähnlicher wie Jesus werden. Wir sollen seine Fußspuren nachfolgen. Und ich glaube, Sie tun das einblenden. Ich möchte einen Text aus Lukas 8, Vers 40 bis 48 lesen. Oh, steht schon da. Genau. Also, da heißt es, als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge. Alle hatten auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, den Vorsteher der Synagoge. Er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa 12 Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin wurde Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schwere Blutungen litt. Alles, was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben, doch niemand hatte sie heilen können. Diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. »Wer hat mich berührt?«, fragte Jesus. Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen, und Petrus meinte, »Meister, die Leute, die drängen sich ja von allen Seiten um dich herum.« Doch Jesus beharrte darauf, »Irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist.« Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. »Meine Tochter«, sagte Jesus zu ihr, »dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden.« Wow, das ist schon eine gewaltige Geschichte. Ja, liebe Freund von der Atlas-Gemeinde, wer bist du, wenn keiner dich sieht? Wer bist du, wenn keiner dich beobachtet? Vielleicht wäre die Frage einfacher zu beantworten, wenn man fragt, wer bist du, wenn die Leute zuschauen? Bei deinem Beruf, bei der Arbeit, was für eine Lehre hast du gemacht, was hast du studiert, was leistest du? In diesen Normen können wir uns gut definieren in unserer Leistungsgesellschaft. Und dann spielt das Aussehen natürlich auch noch eine wichtige Rolle. Man muss gut, jung und fit, sportlich aussehen. Das ist wichtig. Viele Menschen meinen das. Ja, was der Mensch nicht alles für sein Äußere macht, da gibt es Schönheitssalons, da kann man seine Lippen noch aufspritzen lassen und so weiter. Ist gerade neulich etwas in der Zeitung gestanden. Ja, bedenklich. In der Evangelie ist jetzt von dieser Frau der Rede, die gehofft hat, dass niemand sie sieht. Und es ist eine ganz kleine Begebenheit aus dem Leben von Jesus auf Erde. Das Ganze hat vielleicht eine Minute gedauert. Aber interessant, es wird von den drei Evangelisten, den Synoptiker, sagt man auch von Matthäus, Markus und Lukas, wird es alle berichtet, diese kleine Begebenheit von dieser Frau, die 12 Jahre krank ist. Eine kleine Begebenheit mit einer großen Bedeutung, die Heilung der kranken Frau. In Lukas 8, Vers 43 erfahren wir, dass diese Frau schon 12 Jahre den Blutfluss hatte. Die monatlichen Blutungen haben einfach nicht aufgehört. Und das war ein schlimmer Zustand für eine Frau in der damaligen jüdischen Gesellschaft. Denn sie war dadurch kultisch unrein und hat nicht im Tempel gehen. In jenen Tagen war das keine unbekannte Krankheit. Und es ist interessant, dass im jüdischen Talmud, das sind so der Kommentar zum Alten Testament, dass man da sogar 11 Lösungs-Heilungsvorschläge für Ärzte gemacht hat, was sie tun müssen, damit diese Krankheit geheilt wird. Und Ärzte von der damaligen Zeit würden einfach eins nach dem anderen diese 11 Lösungs-Heilungsvorschläge durchgehen. Und das hätte natürlich dann ganz lang können gehen und vor allem auch sehr teuer werden, oder? Es heisst, sie hatte all ihr Geld aufgebracht, aber es hatte ihr nichts genützt. Damit ihr ein bisschen Ahnung habt, was der Talmud jetzt so für Heilungsvorschläge bringt, möchte ich euch da gern 2 Kostproben daraus geben aus dem Talmud. Also, man soll Straußeneier zu Asche verbrennen und diese Asche während eines ganzen Sommers in einem leinenen Tuch am Leibe mit sich tragen. Naja, damit ist schon mal wieder 6 Monate durch. Jawohl. Also ein zweiter Heilungsvorschlag, wo es da geht. Man nehme ein Haberkorn, das im Kot einer weißen Kuh gefunden wurde, zerkleinere dies und nehme es mit Wasser zu sich. Naja, interessant. Haberkorn im Kot von einer weißen Kuh gefunden worden. Jawohl. So kann man noch 9 weitere Heilungsvorschläge im Talmud nachlesen. Und Markus, er sagt ganz treffend von dieser Frau, sie hatte viel gelitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt, aber es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war nur noch schlimmer mit ihr geworden. Lukas, wo selber auch Arzt war, er drückt sich ein bisschen diplomatischer aus. Und er sagt, niemand konnte ihr helfen, oder? Aber wir können uns vorstellen, diese Frau, sie wird alles tun, alles versuchen, um diese Krankheit loszuwerden, damit sie nicht mehr von ihrer Umgebung wird geächtet werden. Denn wir müssen wissen, diese Frau, sie hat nicht nur körperlich gelitten, sondern vor allem geistlich. Nach jüdischen Reinheitsvorschriften hat sie nicht mit Blutfluss im Tempel dürfen gehen. Sie hat die Krankheit seit 12 Jahren gehabt. Also 12 Jahre keine Gemeinschaft mit Gott, keine Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Das war schlimm. Und Und dabei müssen wir wissen, dass die Reinheitsgesetze, die im Alten Testament beschrieben sind, die sind dazu da gewesen, dass Menschen Gottes Heiligkeit sollen realisieren. Diese Richtlinien sind niemals dazu denkt, Menschen zu bestrafen, sondern damit wir uns ganz auf Gott ausrichten. Aber leider im Laufe der Zeit sind diese Richtlinien von Menschen, von Pharisäern zu eisernen Ketten umgedeutet worden. Und dann hat man das Gesetz nicht eingehalten, um Gott zu gefallen, sondern um das Gesetz zu gefallen. Und so ist manche Lieblosigkeit mit ins Spiel gekommen. Denn rivalisierende Gesetzeslehrer haben gewetteifert, wer das Gesetz wohl am striktesten würde einhalten. Und diese arme Frau war Opfer von diesem religiösen Fanatismus. Sie ist geächtet worden und ausgeschlossen. Und versuchen wir uns doch mal für einen Moment uns in der Lage von dieser Frau zu versetzen. Stellen wir uns vor, wie ihre Nachbarn, ihre Freunde und Verwandte immer einen Bogen um ihr Haus haben müssen machen, weil man hätte ihr nicht näher dürfen kommen. Und wie sie dann gegangen sind zum Tempel, wie sie geschwätzt und gelacht haben und sie hat nicht dürfen mitgehen. Niemand hat sie dürfen anrühren und sie hat niemand anders dürfen anlangen. Sie ist ausgeschlossen, geächtet und brandmarkt gsi. Könnt ihr euch vorstellen, wie diese Frau gelitten hat? Emotional und geistlich. Sie hat wahrscheinlich alle Hoffnung, alle Selbstrespekt und alle Selbstwertgefühl verloren gehabt. Auch heute in unserer Gesellschaft, ihr habt gerade etwas von Staffelbach gehört, ich denke, das gilt für die ganze Schweiz, für weltweit, gibt es viele Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben. Sie fühlen sich wertlos, unbrauchbar, verachtet. Und ich denke darum, diese Frau, sie spricht zu uns. So viele Menschen mögen von außen ganz okay aussehen, aber in ihnen sieht es so ganz anders aus. Es ist einmal ein Student von einer grossen Uni, hat geschrieben auf einem Mauer, warum bin ich so alleine, wenn an dieser Uni 10'000 Leute studieren? Ich habe vorher ein bisschen erzählt, ich bin beim Pfarrer Sieber in Zürich gsi, da haben wir auch mit vielen Menschen in grosser Not zu tun gehabt. Menschen, die innerlich am Abgrund stehen. Und da muss man manchmal gar nicht so weit gehen. Gehen wir zurück zu Lukas 8. Diese Frau hat sich also nicht nur vom Menschen ausgeschlossen gefühlt, sondern auch von Gott. Sie durfte nicht in den Tempel. Und das ist in der jüdischen Religion das Zentrum vom Glauben gewesen. Und das mag auch wohl ihre tiefste Not gewesen sein. Ganze Existenzfragen haben sich da aufgetan. Warum lebe ich? Was tue ich hier auf Erden? Niemand beachtet mich. Hat mein Leben überhaupt noch einen Sinn? Ist nicht alles wertlos? Kennen wir vielleicht auch solche Gedanken? Was können wir von dieser Frau lernen? Nun, diese Frau hat in ihrer Verzweiflung etwas ganz Wichtiges und Richtiges da. Sie hat mit Gott Kontakt aufgenommen. Und das ist ein Vorrecht, das wir machen dürfen. Ein enormes Vorrecht. Im Unterrichtszimmer bei uns in Reitnau, da ist ein wunderbarer Vers aus Psalm 50, Vers 15 aufgeschrieben. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wir dürfen Gott anrufen in unserer Not. Und ich bin so dankbar, dass auch wir das schon oft in unserem Leben haben dürfen machen. Mag mich erinnern, in meiner Jugendzeit in Holland, da sind wir immer auch mit einem Segelboot aufs Wasser gegangen und einmal war ein echter Sturm. Ich bin mit meiner Schwester Judita im Segelboot und dann hat ein Windböe hat unser Boot gerade umgelegt und wir haben droht abzuufen. Ja. Da habe ich in unseren Not zu Gott geschrauen und wir sind sehr froh gewesen, dass wir an Land gekommen sind. In der Zeit, wo wir in Namibia waren, das war auch ein sehr einprägendes Erlebnis, wo unser jüngster Sohn, Joel, mit 8 Monaten sehr schwer krank geworden ist. Er hat eine Urintraktinfektion bekommen und dann ist noch ein schlimmer Grip dazu gekommen. Der Australian Flu hat man da gesagt. Und da sind schon viele Kinder auch an dem gestorben. Das ganze Spital war voll gewesen. Er war zu schwach gewesen, dass wir ihn noch mit der Rega hätten in die Schweiz transportieren können. Und da haben wir zu Gott geschrauen. Wir haben Freunde in der Schweiz und in Deutschland und Holland angerufen und gesagt, bitte betet für Joel. Und in dieser Nacht hat Gott wirklich eingegriffen. Gott ist ein Gott, der heilt, auch heute. Jawohl, das dürfen wir wissen. Wir haben das als eine Gebetserhörung von Gott dürfen erleben. Wir könnten euch viel erzählen, was wir alles an Bewahrung erlebt haben. Wir sind etwa 7 Mal in Namibia überfallen worden und so weiter. Ja, spannende Geschichte. Gott ist ein Gott, wo wirklich auch schützt. Ich bin der Herr, dein Gott, deine Burg. Die Frau hat Kontakt mit Gott aufgenommen. Aber wenn wir das jetzt mal noch kurz nachfragen, ja, hallo, mit Gott Kontakt aufnehmen, so schnell von hinten am Zipfel vom Gewand. Ist das mit Gott Kontakt aufnehmen? Die Antwort lautet ja. Die 3 Evangelien berichten über dieses kleine Detail, dass die Frau den Zipfel vom Gewand Jesus angerührt hat. Aber diese Frau hat in der damaligen Gesellschaft etwas unheimlich Mutiges da. Frauen haben damals wenig oder gar keine Rechte gehabt. Und dass diese Frau, die kultisch unrein war, der berühmte Rabbi Jesus angerührt hat, was streng verboten war, als unreine Frau, das war etwas unheimlich Mutiges. Was wäre nicht passiert, wenn einer, der das jüdische Gesetz kennt hat und der gewusst hat, wie diese Frau, wie sie zweg ist, das gewollt hat, sie hätte gesteinigt werden können. Die Frau ist ein Lebensrisiko eingegangen. Und darum ist es wirklich Kontakt mit Gott aufgenommen gewesen. Und ein hohes Risiko. Was würde passieren, wenn Jesus sie gar nicht bemerkt hätte? Wäre denn alle Mühe und alle Risiko umsonst gewesen? Noch kurz zu der Frage, warum hat diese Frau den Quasten von seinem Gewand berührt? Warum ist das so wichtig, dass die 3 Evangelien schreiben, das kleine Detail festhalten? Nun, in 4. Mose, Kapitel 15, da heißt es im Alten Testament, rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, dass sie und ihre Nachkommen sich Quasten machen an den Zipfeln ihrer Kleider und blaue Schnüren an die Quasten zu den Zipfeln tun. Und dazu sollen die Quasten euch dienen. So oft ihr sie anseht, sollt ihr an alle Gebote des Herrn denken und sie tun, damit ihr euch nicht von euren Herzen noch von euren Augen verführen lässt und abgöttisch werdet, sondern ihr sollt an alle meine Gebote denken und sie tun, dass ihr heilig seid eurem Gott. Also diese Quasten sind eine Art visuelle Hilfe als Erinnerungszeichen. Du sollst Gott und seine Gebote nicht vergessen. Gott soll Nummer 1 in deinem Leben sein. Ihn sollt ihr anbeten und ihm allein dienen. Der blaue Quasten soll daran erinnern, vergiss es nicht, Gott ist Nummer 1 in deinem Leben. Aber wie schon bei dem Reinheitsgesetz ist auch diese Regel zu einer Größe in sich geworden im Laufe der Zeit. Und in der Zeit von Jesus haben eigentlich alle frommen Juden, die etwas von sich gehalten haben,
haben so Quasten an den Gewändern gehabt. Und das war so eine Art religiöses Abzeichen gewesen. Oh, schau mal, der da! Der hat ganz schöne Quasten. Das ist ein ganz frommer, du! Ja. Und so haben sie sich mit ihren Quasten herumstolziert. Und ist der Quasten nicht mehr ein Erinnerungszeichen an Gott gewesen, sondern eigentlich ein religiöses Abzeichen. Schau mal, ha, das bin ich. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir unser eigenes Herz anschauen, stehen wir nicht alle ein bisschen in der Gefahr, unseren Quasten manchmal so ein bisschen umzuzeigen. Also, ha, das kann ich dann schon noch gut. Ja. Wenn einer das Recht hat, um wirklich Quasten zu tragen, dann war es Jesus. Er hat den Quasten nicht als religiöses Statussymbol getragen, nicht als Scheinheiliger, sondern er war wahrhaft Gottes Erinnerungszeichen an uns Menschen. Wenn einer das Recht hat, den Quasten zu tragen, dann war es Jesus. Weil er gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater im Himmel. Und Jesus hat also diese Quasten mit der Autorität von Gott tragen. Und Jesus hat diese verzweifelte Frau bemerkt, wo seine Hilfe so dringend nötig hat. Und er ist gekommen, um zu retten und zu heilen. Und wir alle, wir brauchen Jesus. Und darum ist es so toll, dass Jesus in Staffelbach und in Reitnau und im ganzen Suretal, jetzt haben wir dann bald die Kampagne live on stage, dass Jesus verkündet wird. Wir brauchen Jesus, seine Heilung, seine Vergebung, seine Rettung. Diese Frau hat das dürfen erfahren. Sie hat ihre Hand zu Jesus ausgestreckt, hat den berührt, der vor Gottes Augen ganz rein ist. Und Jesus durchbricht mit seiner Person alle Schranken von der damaligen Gesetz und alle Auflagen von der damaligen religiösen Welt. Er trifft ins Herz von dieser Frau und er heilt sie. Und durch diese Heilung baut Jesus auch eine Beziehung zu dieser Frau auf. Sie darf wieder in Gottes Nähe kommen. Sie darf wieder zum Tempel gehen. Sie darf eine persönliche Glaubenserfahrung machen. Es ist bemerkenswert. Wenn wir Jesus anrühren, dann stecken wir ihn nicht an mit unserer Krankheit, sondern er heilt uns mit seiner Kraft. Zum Schluss noch diese eine Frage. Warum hat Jesus müssen zurückfragen, hey, wer hat mich da angerührt? Ist das nötig gewesen? Ist das nicht ein bisschen peinlich gewesen? Hat Petrus nicht mit Recht Jesus darauf hingewiesen? Also, hallo Jesus, schau mal, also diese Leute, die stoßen dich ja von allen Seiten. Was soll die Frage? Nein, Jesus hat gespürt, dass Kraft von ihm ausgegangen ist und darum hat er die Frage nochmal gesagt. Jemand hat mich angerührt, denn es ist Kraft von mir ausgegangen. Es ist zuerst ganz still gewesen. Aber dann ist diese Frau zitternd nach vorne gekommen, weil sie gemerkt hat, Jesus hat es gemacht. Aber sie hat auch gewusst, ich bin rein geworden. Er hat mich geheilt. Und dann sagt sie vor allen Menschen, ja, ich habe ihn angerührt und er hat mich geheilt. Warum hat Jesus diese Frage gestellt? Warum hat er diese Frau so bloßgestellt? Nun, ich glaube, es gibt dazu mindestens 4 Gründe. Ganz kurz. Erstens, es soll klar gemacht werden, dass Gottes Macht proklamiert wird. Gottes Kraft und Wirken sollen öffentlich bekannt gemacht werden. Wir sollen Zeugen sein von dem, was Gott Großes an uns getan hat. Gott will durch unser Leben verherrlicht werden. Hier hat Gott gewirkt. Erster Grund. Zweiter Grund. Jesus hat es da für diese Frau selber. Es soll für sie über alle Zweifel erhaben sein, Jesus hat sie geheilt. Wir wissen ja, diese Frau ist zu Menge Arzt gegangen. Und er hätte ja vielleicht dann gleich diese Zweifel aufkommen. Ja, ist es echt doch diese Asche vom Straußenei gsi oder das Haberkorn? Nein, indem diese Frau öffentlich hat müssen dazu stehen, ich habe ihn angerührt, hat sie auch gewusst, Jesus hat mich geheilt. An ihn ist der Dank zu richten. Ein dritter Grund. Durch diese Frage hat Jesus diese Frau auch wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Sie hat wieder zu ihren Freunden und Nachbarn und vor allem zu der Tempelgemeinschaft dürfen gehen. Sie ist jetzt wieder rein. Sie darf wieder zum Tempel gehen. Sie hat kein Gesetz erfüllt, sondern ist dem begegnet, der das ganze Gesetz erfüllt, Jesus Christus. Das soll jeder wissen. Und der letzte Grund, der vierte Grund, durch seine persönliche Frage hat Jesus ihr auch eine persönliche Antwort geben können. Er nennt sie meine Tochter. Stellen wir uns vor, kein Priester, kein Rabbi hat sie sonst ernst genommen, hat persönlich zu ihr gesprochen. Aber Jesus, der Sohn Gottes, der große hohe Priester, er nennt sie liebevoll meine Tochter. Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Wow, wie gewaltig ist das, wenn der Heiland dieser Welt, der Sohn Gottes, so einen Satz zu euch spricht, zu dir und zu mir. Mein Sohn, meine Tochter, dein Glaube ist mir wichtig. Darauf kommt es an. Es ist nicht das magische Berühren von der Quaste gsi, sondern der Glaube an Jesus, wo sie geheilt hat. Es ist keine Magie gsi, sondern der Glaube an Jesus hat ihr geholfen. Jesus sagt ihr, geh hin in Frieden. Und diese Friede kann nur Jesus uns geben. Kennst du diesen Frieden in deinem Herzen? Oder hast du auch etwas, wo du Jesus möchtest anrühren? Herr, da brauche ich deine Hilfe. Ich denke sicher, dass die Gelegenheit auch da ist, dass wir noch für euch beten können, wenn Menschen auch das persönliche Gebet möchtet. Jesus, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er tut auch heute Wunder. Bei Jesus müssen wir uns nicht kümmern, was Menschen von unserer Aussenseite meinen. Jesus ist interessiert an unserer Innenseite, wo nur er sieht. Und er wartet auf deinen Glauben. Er kann Großes tun. Und er will seinen Frieden in unserem Herz geben. Das ist wunderbar. Amen.